Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben gestern unsere Betrachtungen abgeschlossen mit der Betrachtung über die gegenseitige Ergänzung von Mann und Frau zu dieser Einheit der sakramentalen Ehe. Wir haben auch diesen Text betrachtet aus dem Epheserbrief, in dem es heißt und der eingeleitet wird durch die Worte: Einer ordnet sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ich sage es noch einmal, gerade auch deswegen, weil dieser Text heute so sehr verpönt ist, dass er wirklich nicht als ein Text verstanden werden kann, der die Frau etwa unterdrückt, sondern ganz im Gegenteil. Er verpflichtet den Mann zu einer Liebe der Frau gegenüber, wie sie der Liebe Christi zu seiner Braut der Kirche entspricht. Und das bedeutet Liebe bis zum Kreuz. Eine Frau, denke ich, die einen solchen Mann hat, der sich sein Ehemann sein von Christus als Vorbild hernimmt, die darf sich glücklich schätzen. Heute wollen wir zunächst einmal betrachten, dass diese beiden verschiedenen Geschlechter, Mann und Frau, eben auch verschiedene Aufträge haben. Das heißt, dass sie verschiedene Sendungen zu erfüllen haben. In Mann und Frau ist eine verschiedene Wesensart mit ihren verschiedenen aufeinander bezogenen und ergänzenden, aber deswegen auch nicht austauschbaren Möglichkeiten vom Schöpfer angelegt. Ein Mann ist nicht deswegen ein Mann, weil er aussieht wie ein Mann oder überhaupt nur als Mann erzogen worden sein soll, wie das ja die Gender-Ideologie uns weismachen will. Und eine Frau ist nicht deswegen eine Frau, weil sie nur aussieht wie eine Frau, sondern ein Mann ist ein Mann, weil er die Seele eines Mannes hat. Und eine Frau ist eine Frau, weil sie die Seele einer Frau hat, die sich jeweils im Leib ausdrückt. Und im Verhältnis zu den Kindern gibt es auch eine Mütterlichkeit und eine Väterlichkeit, und die sind nicht dasselbe und deswegen auch nicht austauschbar. Das alles hat natürlich auch zu tun mit der unterschiedlichen Sendung und dem Auftrag von Mann und Frau innerhalb der Ehe. Schließlich kommen ja beiden Geschlechtern unterschiedliche Grundaufträge zu, die bei aller modernen Gleichberechtigung auch nicht von dem jeweils anderen Geschlecht einfach übernommen werden können. Allein schon, dass nur ein Mann einen Neuanfang setzen kann, den die Frau auch nur so empfangen kann, wie er vom Mann gesetzt wird, zeigt nicht nur deren Verschiedenheit, sondern auch ihre Zuordnung sowie auch eine Entsprechung beider mit ihren natürlichen Möglichkeiten, aber damit auch deren Notwendigkeit. Auch insofern besteht ein Abbild zu einer bedeutenden übernatürlichen Wirklichkeit, nämlich der Zeugung und Empfängnis der Erlösung, wenn ich das mal jetzt so sagen darf. Es ist nämlich überhaupt kein Zufall, dass der Erlöser als Mann auf die Welt kommt, die erlösungsbedürftige Menschheit dagegen durch eine Frau, nämlich durch Maria, repräsentiert wird. Denn den notwendigen Neubeginn der durch die Sünde korrumpierten und damit auch erlösungsbedürftigen Menschheit und der Schöpfung überhaupt konnte nur ein Mann setzen. Und er heißt Jesus Christus. Diese Erlösung, wie wir diesen Neubeginn auch nennen, musste die erlösungsbedürftige Menschheit auch empfangen. Und dafür steht stellvertretend Maria, die ohne den Makel der Abschuld empfangene Jungfrau und Mutter Gottes. Denn nur eine Frau kann empfangen. Diese Verschiedenheit der Grundaufträge des Schöpfers an das jeweilige natürliche Geschlecht zeigt sich dann aber auch an dem Zuständigkeitsbereich von Mann und Frau, beziehungsweise Vater und Mutter, an der urchristlichen Familie, nämlich der heiligen Familie. Gabriele Kubi schreibt in ihrem Buch »Mein Weg zu Maria« in der 6. Auflage, Seite 103, sehr schön und zutreffend: Zitat, das Modell der Ehe heißt im Klartext, die Frau, deren Wesen Empfänglichkeit und Hingabe ist, hat die direktere Verbindung zum Himmel und zur Natur. Der Mann liebt sie dafür und hört auf sie. Sie führt seine Seele, während er die Führung in der Außenwelt hat. Und in dieser Außenwelt dient sie ihm als Frau. Beide betrachten das Kind nicht als ihr Eigentum, sondern als ihnen von Gott anvertrautes Geheimnis. Sie sind nur dazu da, ihm den Platz auf dieser Erde zu schaffen, ihm die Liebe zu geben, in der es heranwachsen kann. Zitat Ende. Die Frau hat sich also auf den Innenraum der Familie zu konzentrieren, gerade auch auf den geistlichen Innenraum. Und der Mann hat ihn nach außen hin zu schützen. Dies entspricht auch ganz dem normativen Vorbild einer gottgewollten Ehe und Familie, nämlich dem normativen Vorbild der heiligen Familie. Man könnte mit Gabriele Kubi auch sagen, die Frau ordnet sich gleichsam im äußeren Bereich dem Mann unter, dem gegenüber sich der Mann der geistlichen Intuition seiner Frau und ihrer Führung überlässt. Ein sehr bedenkenswertes deutsches Sprichwort sagt, mag auch der Mann die großen Zeiten bauen, es steht und fällt ein Volk mit seinen Frauen. Das Gemeinwohl einer Gesellschaft wie auch das Wohl der Kirche hängt nicht von der beruflichen Karriere der Frauen oder einer Frauenquote in Leitungsgremien ab, sondern von dem inneren geistigen, sogar geistlichen Gemeinwohl, das in den Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich der Frauen fällt, auch wenn sich das äußerlich nicht unmittelbar darstellt. Was folgt nun aus der Einheit der Ehe und dieser Zuordnung, von der wir jetzt zuletzt gehört haben? Zunächst der gleiche Ehe- und Familienname. Aus der Einheit der Ehe und der Zuordnung der Ehegatten folgt zunächst einmal, dass Eheleute und auch deren Kinder denselben Familiennamen haben. Eine Einheit muss sich auch nach außen hin als Einheit darstellen. Das verlangt die Firmenwahrheit. Und der Name kann nur der Name des Mannes sein. Dieser ist das Haupt der Frau, wie auch der ganzen Familie. Ist es denn nicht so, dass die moderne Frau durch ihren Doppelnamen gerade ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit gegenüber ihrem Ehemann dokumentieren möchte? Bloße Partner sind eben selbstständig, unabhängig und frei. Die Unauflöslichkeit der Ehe. Insbesondere folgt aus der Einheit der Ehe aber auch die bedingungslose gegenseitige Treue der Ehegatten. Deshalb folgt aus der Einheit der Ehe auch die Unauflöslichkeit der Ehe. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Die sakramentale Ehe ist unauflöslich. Sie kann weder von der Kirche selbst noch vom Staat mit Wirkung für die den kirchlichen Status der Eheleute geschieden werden. Auf den Verschenkcharakter des Vollzugs der Ehe, der eigentlich allein schon ein Wiederverschenken an eine andere dritte Person zu Lebzeiten der Person, an die sie sich schon in der Ehe verschenkt hatte, ausschließt, wurde bereits hingewiesen. Aber auch die Sakramentalität der Ehe schließt eine Scheidung unbedingt aus, weil ja die beiden Eheleute gerade die unbedingte und unverbrüchliche Treue und Einheit von Christus und seiner Braut der Kirche sinnfällig in dieser Welt zu leben und zu repräsentieren haben. Die Ehe ist die absolut exklusive, Leib und Seele umfassende Lebensgemeinschaft von Mann und Frau auf Lebenszeit. So wenig es eine Scheidung von Haupt und Leib bei dem mystischen Leib der Kirche geben kann, so wenig auch bei den Eheleuten. Auch der Herr bleibt seiner Kirche treu, obwohl er immer und immer mehr als nur überfließenden Grund hätte, seine Braut zum Teufel zu jagen wegen ihrer Treulosigkeit, nämlich wegen ihrer schlimmen Sünden. die ja die Heilige Schrift des Alten Testamentes sehr deutlich als Ehebruch bezeichnet. Und warum bleibt der Herr seiner Braut treu, trotz aller dieser schlimmen Vergehen? Aus Liebe. Und die ist unbedingt, unbedingt. Wer als Ehegatte also eine Einheit mit einem anderen versucht, denn zu einer Einheit kann es ja gar nicht kommen, weshalb man dann eine solche Beziehung in Anführungszeichen tatsächlich auch nur als bloße Partnerschaft bezeichnen kann, der bricht die Ehe und begeht Ehebruch. Das Wort vom Ehebruch ist dabei sogar sehr zutreffend, denn die Einheit aus beiden Personen lässt sich nicht mehr in ihren ursprünglichen Zustand vor der Eheschließung trennen. Die Folge ehelicher Untreue ist ein Bruch der Einheit mit zwei Trümmerbrocken, die aber zu keinem anderen mehr passen. Aus Trümmern lässt sich keine andere neue Einheit schaffen. Ehebruch begeht übrigens zugleich immer auch der, der sich mit einem vor Gott Verheirateten vereinigt, unabhängig davon, ob er auch selbst verheiratet ist oder sogar wirklich noch heiraten könnte. Das heißt, dass er selbst nicht an einen Ehegatten gebunden ist, sondern noch los und ledig oder auch verwitwet ist. Ich sage das einmal deshalb so deutlich, weil ich schon manchmal gehört habe, man könne ja selbst heiraten, weil man noch ledig oder bereits verwitwet sei. Ja, du kannst dann noch bzw. wieder heiraten, aber nicht jeden, sondern immer nur jemanden, der selbst auch frei, das heißt, der nicht auch selbst durch ein bestehendes Eheband mit einem anderen Gatten vor Gott verbunden ist. Im Falle eines Ehebruchs brechen also immer beide Partner, wie ich hier ausdrücklich auch sagen möchte, die Ehe. Leider gehören die Ehescheidungen mit allen ihren katastrophalen Folgen, gerade auch und vor allem für die Kinder, schon seit Jahrzehnten zum Bild unserer Gesellschaft und prägen sie auch. Und auch die Ehen zwischen Katholiken machen da überhaupt keine Ausnahme. Als Gründe kann man hören, es sei halt nicht mehr gegangen, man habe sich auseinandergelebt, man wolle sich neu orientieren und so weiter und so weiter. Sie alle kennen diese Vorwände. Gerade auch die formale Gleichbehandlung der Eltern bei einer Scheidung müssen die Kinder ausbaden. Ein Wochenende bei bei Mama und dem Onkel, das andere wieder bei Papa und der Tante oder wie diese neuen Partner auch immer genannt und angesprochen werden mögen. Die Unauflöslichkeit der Ehe ist für viele, auch für Katholiken, so muss man leider sagen, ein Anachronismus. Schließlich gibt es diese ja auch nur in der katholischen Kirche. Sie gilt sogar als ein Akt der Willkür der Kirche und ihrer Unbarmherzigkeit. Wenn man der Kirche den Vorwurf der Unbarmherzigkeit macht, dann gerade auch im Zusammenhang mit der Unauflöslichkeit der sakramentalen Ehe. Was verstehe die zölibatäre Männerkirche von der Ehe und ihren Nöten? Sie alle kennen diese Töne so oder jedenfalls so ähnlich. Auch ist im Neuen Bund die Berufung auf Mose und die Gestattung eines Scheidebriefes wegen Herzenshärte absolut ausgeschlossen. Denn gegen die Herzenshärte gibt es im Neuen Bund, nämlich in der Erlösungsordnung, ein wirksames Mittel, nämlich die göttliche Gnade. Die müsste man allerdings auch überhaupt erst einmal wollen und abrufen. Wer diese Gnade zurückweist bzw. sich ihr verweigert, der sucht nur einen Vorwand, ein Alibi, um aus der Ehe auszubrechen. Eine solche Gesinnung kann und wird der liebe Gott und auch seine Kirche niemals honorieren. Natürlich gibt es auch heute bei den Christen Herzenshärte. Und wie? Und bei sehr vielen. Reinste Versteinerung der Herzen. Das ist eine ganz schlimme geistliche Krankheit, die aber grundsätzlich heilbar ist und deshalb auch geheilt werden muss und derer man sich nicht als Vorwand und Alibi bedienen darf, um so dieser Herzenshärte auch noch zu frönen und aus diesem großen Übel auch noch eine christliche Tugend zu machen. Der moderne Scheidebrief ist der Vorwand der Barmherzigkeit. In der modernen katholischen Kirche, jedenfalls in Deutschland, ist gegenüber der Unauflöslichkeit der Ehe an die Stelle des Scheidebriefs im Alten Bund die Berufung auf die Barmherzigkeit getreten. Diese Berufung ist aber ganz und gar unbegründet. Die Barmherzigkeit hat nämlich nicht die Funktion, an die Stelle der Wahrheit zu treten und diese zu ersetzen, wenn man diese nicht anerkennen will, sondern die Barmherzigkeit Gottes setzt immer die Anerkennung der Wahrheit gerade und unerbittlich voraus. Die Art und Weise, wie Katholiken heute mit der Barmherzigkeit Gottes hantieren, ist nichts anderes als die ganz billige Gnade, derer man sich selbst bedient, die man sich einfach nimmt, die man aber nicht mehr von Gott empfangen will. Die Unauflöslichkeit der Ehe hat also absolut gar nichts mit Unbarmherzigkeit zu tun. Die Unauflöslichkeit der Ehe ist nicht eine Frage des Maßes an einzig zölibatärer Herren, sondern hat ihren Grund in den bereits dargelegten Wahrheiten der sakramentalen Ehe. Die Ehe von Getauften ist von Gott als Sakrament gewollt, das heißt als Abbild der bedingungslosen und damit auch unverbrüchlichen Liebe und Treue des Herrn zu seiner Braut der Kirche. Die Ehe ist unauflöslich wegen der Unbedingtheit der Liebe. Und die Ehe ist auch unauflöslich, weil du, Mann und du, Frau, die du jetzt nicht mehr an deinen Ehegatten gebunden sein willst, dich ihm bedingungslos versprochen und dich dann auch noch im Vollzug dieses Ja-Wortes leibhaftig verschenkt hast. Du hast doch selbst in aller Freiheit erklärt, frei und ungezwungen, die Ehe mit deinem Gatten schließen zu wollen. Nicht die Kirche hat dich doch bei deiner Eheschließung zu lebenslanger, unbedingter Treue vergattert. Die hat dich unmittelbar vorher sogar noch gewarnt. Du hast dich doch selbst gegenüber dem, den du jetzt aus welchen Gründen auch immer verlassen willst, verpflichtet. Du kannst doch jetzt nicht das Notariat dafür verantwortlich machen, dass du, wie du jetzt jedenfalls meinst, bei deiner Eheschließung einen großen Fehler gemacht hast. Der Notar nimmt dich und deine Willenserklärung mit der Unauflöslichkeit deiner Ehe nur ernst. Er nimmt bei der Eheschließung die gegenseitigen Willenserklärungen nur zur Kenntnis und erklärt dann amtlich die Folge dieser Willenserklärung, dass die beiden nämlich soeben einen unauflöslichen Bund geschlossen haben, den auch die Kirche respektieren muss. So wenig eine menschliche Gewalt eine Willenserklärung ersetzen oder modifizieren kann, so wenig kann eine menschliche Gewalt auch eine gültig erklärte Willenserklärung, egal welchen Inhalts, einfach für unwirksam und damit zu einem bloßen Versprecher erklären. Das gilt übrigens und völlig unabhängig von jeder Sakramentalität auch für das Zölibatsversprechen oder ein Gelübde. Das gültig gegebene Eheversprechen ist unwiderruflich. Was fällt denn der Kirche ein, eine frei gewollte und auch ohne Willensmängel öffentlich erklärte, unbedingte Selbstverfügung eines vernünftigen Menschen auf einmal für ungültig zu erklären? Dazu hat sie schon rein formaljuristisch überhaupt kein Recht. Das sollte die Kirche in anderen Fällen einmal tun. Man würde sie wegen ihrer Einmischung in fremde Angelegenheiten ganz unbarmherzig kreuzigen. Eheliche Treue ist keineswegs nur Treue zum Ehegatten, auch keineswegs nur Treue zu Gott, sondern insbesondere auch Treue zu sich selbst und ein bedingungsloses Ernstnehmen der eigenen Person und der eigenen Erklärung. Schließlich wollen wir doch alle ernst genommen werden. Nehmen wir uns doch alle zunächst erst einmal selbst ernst. Selbstverständlich gilt es unter Umständen die Annullierung, gibt es unter Umständen die Annullierung einer Ehe durch ein kirchliches Gericht. Ein Annullierungsurteil kann entweder ergehen aufgrund von Mängeln im Ehewillen, sei es, dass der Betroffene überhaupt nicht fähig ist, eine wirksame Willenserklärung abzugeben, etwa bei versteckter Geisteskrankheit, sei es, dass er gar nicht wollte, was er erklärt hat, beispielsweise Ausschluss von Nachkommenschaft. Man nennt so etwas Mentalreservationen. Das heißt, man erklärt zwar etwas zu wollen, will es aber tatsächlich gar nicht. Oder sei es auch bei arglistiger Täuschung oder aber auch, dass Ehehindernisse oder dass andere Voraussetzungen für die Gültigkeit einer Ehe bei der Eheschließung nicht beachtet wurden. Der Zeitpunkt ist der Moment der Eheschließung, der da entscheidend ist. Im Ergebnis stellt sich die Annullierung einer Ehe so dar wie eine Scheidung durch ein staatliches Gericht. Sie ist aber ihrem Charakter nach etwas ganz anderes. Im Unterschied zu einem staatlichen Scheidungsurteil wirkt das Annullierungsurteil eines kirchlichen Gerichts ex tunc, das heißt von allem Anfang an, so dass die Ehe überhaupt nur zum Schein bestanden hatte, aber niemals in Wirklichkeit. Ein staatliches Scheidungsurteil dagegen wirkt ex nunc, das heißt erst mit dem Zeitpunkt der Rechtskraft. Eine Scheidung und eine Annullierung unterscheiden sich also schon in der Qualität des Urteils. Ein staatliches Scheidungsurteil ist ein Gestaltungsurteil. Das Annullierungsurteil der Kirche dagegen ist seinem Charakter nach ein Feststellungsurteil. Denn eine gültig sakramentale Ehe ist absolut unauflöslich. Die Trennung von Tisch, Bett und Lebensgemeinschaft. Auch wenn die sakramentale Ehe unauflöslich ist, so bedeutet das doch auch für die katholische Kirche nicht, dass ein Ehegatte unter allen, auch unter noch so widrigen Umständen, die eheliche Lebensgemeinschaft aufrechterhalten muss. Es gibt durchaus gerechte Gründe, die es einem Ehegatten unzumutbar machen, die eheliche Lebensgemeinschaft fortzusetzen, beispielsweise gerade bei Ehebruch oder aber auch bei Misshandlungen oder bei Gefahr für Leib und Leben. Freilich enthebt das den betreffenden Ehegatten nicht der Verpflichtung zu verzeihen. Ein ganz wichtiger Grund zur Trennung ist aber auch die Gefährdung für das sittliche Wohl und den Glauben. Den Ehegatten im Glauben zu behindern, würde ja gerade den Sinn und Zweck des Sakramentes, nämlich Heilsmittel und Heilsweg in den Himmel zu sein, auf den Kopf stellen. Keinesfalls beinhaltet das Recht zur Trennung aber auch das Recht, sich einer anderen Person in einer Weise zuzuwenden zu dürfen, wie sie ausschließlich sakramental verbundenen Eheleuten vorbehalten ist. Eheliche Vergehen sind für den anderen Ehegatten niemals ein Freifahrschein. Vielmehr ist er sogar verpflichtet, die eheliche Lebensgemeinschaft mit seinem Ehegatten, mit dem er verheiratet ist und verheiratet bleibt, sogar wieder aufzunehmen, sobald der gerechte Grund für die Trennung entfallen ist, der Notstand also nicht mehr weiter besteht. Auf gar keinen Fall darf jemand seinen Ehegatten ohne Grund verlassen, nur weil es ihm bei ihm nicht mehr gefällt, auch wenn er sich keiner anderen Person zuwendet. Wer keinen Trennungsgrund hat, muss bleiben. Das hat er ja auch versprochen. In diesem Zusammenhang darf ich es und will ich es auch gar nicht versäumen, einmal auf das langjährige Ehemartyrium einer heiligen Rita hinzuweisen, die ja immer noch von vielen Katholiken sehr verehrt wird. Ihr Gedenktag ist am 22. Mai, aber uns eigentlich viel zu wenig bewusst ist, welch ein Martyrium über Jahrzehnte diese Heilige wirklich in ihrer Ehe durchgestanden hat. Keine Sakramente an Geschiedene und Wiederverheiratete. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein sehr schmerzliches, aber auch sehr wichtiges Kapitel. Und hier müssen wir auch der Wahrheit ganz klar dann die Ehre antun. Geschiedene und Wiederverheiratete. Aber überhaupt alle, die wie sakramental verbundene Eheleute zusammenleben, ohne aber auch in diesem Sakrament verbunden zu sein, können keine Sakramente empfangen, insbesondere nicht das Bußsakrament, und die heilige Eucharistie, es sei denn, sie würden auf der Stelle und für immer unterlassen, was im Widerspruch zu der bestehenden Ehe steht. Und das ist nicht erst die sexuelle Einigung. Wer eine Frau auch nur lüstern anschaut, hat in seinem Herzen bereits die Ehe mit ihr gebrochen, sagt der Herr in der Bergpredigt. Das Geschiedene und Wiederverheiratete, nicht einfach nur Geschiedene, damit da kein Missverständnis geschieht, geschieden und dann Wiederverheiratete nicht zur Kommunion zugelassen werden können, ist eigentlich auch unmittelbar einzusehen. Wenn man sich nur einmal bewusst macht, was wir ja schon betrachtet haben, dass die in der sakramentalen Ehe verbundenen Ehegatten ja die liebende und unverbrüchliche Einheit zwischen dem Herrn und seiner Kirche sichtbar machen sollen, die ja genau in der heiligen Kommunion gefeiert oder, wenn sie sogar wollen, vollzogen wird, in der alle Glieder der Kirche, also so auch Mann und Frau, als Bräute des Herrn, mit diesem als ihrem Bräutigam leibhaftig eins werden. Zugleich aber selbst die Einheit mit ihrem sakramental verbundenen Ehegatten als die geschuldete, sinnfällige Repräsentation dieses großen Mysteriums in ihrer eigenen Ehe verweigern und auch noch im Widerspruch dazu leben. Diese Widerspruchsexistenz ist ein Unheilszustand. Das hat weder etwas mit Unbarmherzigkeit noch mit schlechter Pastoral zu tun, ganz im Gegenteil. Eine Pastoral, die auch zu Recht diese Bezeichnung verdient, muss unbedingt auf dem Boden der Glaubenswahrheit stehen und darf diese niemals unter dem Vorwand von Barmherzigkeit zur Disposition stellen, um nicht zu sagen aushebeln. Barmherzigkeit gibt es niemals auf Kosten der Wahrheit, sondern setzt die Anerkennung der Wahrheit, und das ist eben auch die Wahrheit der Unauflöslichkeit der Ehe, gerade immer und unbedingt voraus. Eine Pastoral, die unter der Berufung auf die Barmherzigkeit Gottes die göttliche Wahrheit missachtet und beiseite schiebt, macht gerade die wirkliche Barmherzigkeit unmöglich. Und sie will sie überhaupt schon entbehrlich machen. Es ist ja genau diese billige Gnade, die man sich dann selbst gewährt. Aber so etwas ist weder Pastoral noch Barmherzigkeit, sondern einfach nur Gift. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, unmittelbar nach ihrer Erschaffung durch Gott empfangen Mann und Frau den Segen mit dem Auftrag: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde. Die eheliche Liebe ist von Gott gesegnet und dazu bestimmt, auch fruchtbar zu sein. Diese biologische Fruchtbarkeit der Ehegatten ist ein integraler Bestandteil des Schöpfungshandelns Gottes selbst. Eigentlich ist dieser Auftrag Gottes selbstverständlich, wenn man sich nur einmal vergegenwärtigt, dass Gott, der ja selbst die Liebe und das Leben ist, den Menschen als sein Abbild geschaffen hat, ihm ähnlich. Wo wirklich echte Liebe ist, da ist auch Leben und da ist auch Fruchtbarkeit. Das folgt einfach aus dem Wesen der Liebe. Echte Liebe kann nicht für sich bleiben und narzisstisch selbstverliebt um sich selbst kreisen. Liebe drängt ihrem ganzen Wesen danach, sich zu verschenken und sich selbst zu vermehren. Liebe wird ja umso mehr und nicht etwa wie bei materiellen Dingen umso weniger, je mehr sie sich verschenkt. Der dreipersonale Gott ist in sich absolut vollkommen. Aber da er die Liebe ist, erschafft er die sichtbare und die unsichtbare Welt, die Welt der Engel wie auch der Menschen, die er als Abbilder seiner selbst, als personale Wesen zu Gottes und Nächstenliebe befähigt. Und die Liebe der Ehegatten, die ja die unsichtbare, mystische Einheit zwischen dem Bräutigam Christus und seiner Braut der Kirche in ihrer gegenseitigen bräutlichen Liebe in ihrer Ehe sinnfällig machen sollen, wird selbst in diese bräutliche Liebe von Christus und seiner Braut aufgenommen. Echter Liebe muss man die Fruchtbarkeit nicht erst noch befehlen. Die kann eigentlich gar nicht anders als fruchtbar werden. Echte Liebe ist also ihrem ganzen Wesen nach auf Vermehrung, das heißt aber auf Fruchtbarkeit angelegt und damit die liebende Vereinigung der Ehegatten auch auf Kinder bzw. auf Elternschaft. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, durch ihre natürliche Eigenart sind die Ehe als Institution und die eheliche Liebe auf die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft hingeordnet und finden darin gleichsam ihre Krönung. Wo daher die Fruchtbarkeit gerade auch in den Kindern positiv ausgeschlossen wird, da ist die Ehe von vornherein ungültig. Da fehlt es nämlich gerade an dieser Liebe. Da erklärt man vielleicht seine Schmetterlinge im Bauch für Liebe, aber das ist eine Täuschung. Echte Liebe will Unvergänglichkeit. Echte Liebe will Ewigkeit. Das sexuelle Hochgefühl der Ehegatten, wenn es denn schon wirklich Ausdruck echter Liebe ist, ist schnell vorbei. Aber wenn dieser Augenblick der Ursprung eines neuen Menschen ist und das Dasein eines Menschen beginnt im Moment der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, da ist nämlich der Mensch mit Leib und Seele in seiner unwiederholbaren Einmaligkeit genetisch definiert und hört in alle Ewigkeit nie mehr auf zu existieren, selbst wenn er niemals geboren würde. Wenn also dieser Ursprung, dieser Augenblick des Ursprungs eines Menschen wirklich in dieser Liebe wäre, dann wäre dieser Mensch, der in diesem Moment gezeugt ist, die ewig bleibende Verkörperung eines beseligenden Momentes sich gegenseitig verschenkender und sich selbst vergessender Liebe seiner Eltern. Welch eine Lebenskraft müsste jedem Menschen für sein ganzes Leben erwachsen? Was wäre das für ein Kapital, was für eine Mitgift seiner Eltern, wenn er ganz selbstverständlich genau das, und wäre es überhaupt nur das, von sich behaupten könnte, nämlich: Ich bin die geronnene, fleischgewordene und verewigte Liebe meiner Eltern. Ich bin freilich nicht so naiv, um nicht zu wissen, dass die Realität weit davon entfernt ist. Aber so ist es eigentlich von Gott gedacht, und ich spreche das hier einmal in aller Deutlichkeit aus. Einem unerwünschten, ungeliebten Kind kann man dagegen nur die für dieses Wohl unglaubliche Garantie geben, dass es aber von Gott gewollt und von ihm wenigstens unendlich geliebt ist. Was wir stattdessen in unserer Gesellschaft diesbezüglich erleben müssen, ist eine einzige und riesige menschliche Tragödie, deren Ausmaß man allerdings nur erahnen kann, wenn man das alles einmal mit den Augen Gottes zu betrachten versucht. Was haben die Menschen aus ihrem göttlichen Schöpfungsauftrag gemacht? Wie sehr haben sie die Liebe pervertiert? Der Mensch ist schon lange dabei, sich selbst abzuschaffen. Gott will das Leben, das es aber nur in der Liebe gibt. Unsere Gesellschaft hat dagegen längst den Tod gewählt, weil sie wahrheitswidrig nur noch die egoistische Selbstbefriedigung nach dem Motto Lust und Spaß für Liebe und Leben erklärt. Gott lässt seiner nicht spotten, sagt der heilige Paulus im Galaterbrief. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und dafür hält die Schrift sehr viele Beispiele bereit.